Hey und hallo zu unserem Podcast 50 is a Bonus. Wir sprechen regelmäßig über das Leben und die Lebensweisheiten rund um die sogenannte Lebensmitte. Mit allem Zip und Zap, mit allem, was dazugehört, negativ wie positiv, mental wie körperlich. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und jetzt viel Spaß. Hi Gregor.
Hallo Steffi, schönen Montag für dich.
Ja, den wünsche ich dir auch. Schon wieder Montag, die Zeit rast, ne? Wir haben schon wieder Februar.
Genau, wie geht's, wie steht's?
Es gesteht und geht alles sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen, ich bin sehr zufrieden. Wir hatten ja auch ein geiles Wochenende, ne?
Herrliches Wetter im Moment und am Wochenende war es nicht nur herrlich, es war zum Heldenzeugen,
Wahnsinn,
hätten wir früher gesagt, ne?
Ja, stimmt.
Sonnig,
und das hat
kalt.
Ein bisschen, es sah ein bisschen nach Frühling aus schon, ne?
Ich
war ein Ticken zu kalt. Ja.
Ich habe die ersten Krokusbilder gemacht. Ich habe kleine Krokusse. Das heißt, glaube ich, Krokusse und nicht Kroken, oder? Bitte sag, dass es Krokusse heißt.
Krokus.
Die Mehrzahl von Krokus sind Krokus. Kleines.
Richtig.
Kleines Wörterrätsel. Die habe ich gesehen hier im Unterfränkischen. Ich war im Spessart ein bisschen. Die Berge auf und ablaufen. Das war herrlich, die Weinberge dort.
Wie lange bist du gelaufen? Ist ja wunderschön da.
Absolut. Also
was hast du gemacht?
Zweimal so 1,5 Stunden. Ja, ein bisschen. Muss ja wieder ein bisschen fit werden. Nee, nicht gejoggt. Ich bin ganz untypisch.
Gewandert. So
genau.
Was.
Genau. Sehr stilsicher meine Wanderklamotten angehabt und war da. Ein bisschen Kondition wieder aufbauen, denn wie gesagt, bin immer noch so ein bisschen in der Rekonvaleszenz.
Bisschen validiert, ne?
Also, ja. Aber ich fühle mich nicht so.
Ja.
Schön war das.
Ja.
Und bei dir?
Ich habe auch das Wetter genossen. Ich war auch draußen, ja. Ich habe auch einen Spaziergang gemacht, aber ich nenne es eher Spaziergang, nicht Wanderung. Ich hatte auch keine Wanderschuhe oder sowas an. Aber es ist einfach herrlich, wenn die Sonne ins Gesicht knallt, ne? Und ich denke mir dann immer, die Haut will ja keine Sonne, aber wirklich nach diesem Winter, der ja leider jetzt wieder kommen wird in den nächsten Tagen, mit Dunkelheit und Kälte, nutzt man jeden Strahl aus. Oder? Ist das nicht so? Es ist so Zeit jetzt wieder.
Ich hab dann ein bisschen auf der Terrasse gelegen, in der Sonne.
Nackt?
Und so mit freiem Oberkörper. Nur mal kurz, das ist geschützt. Da
windgeschützt.
Gut haben, ne? Das ist klasse. Aber lass uns doch mal die Folge anmoderieren, die wir heute vor uns haben. Denn wir sind mal wieder zusammen mit einem Gast, den wir eingeladen haben. Magst du ein bisschen was erzählen dazu?
Nee, das machst du.
Das mache ich? Gut. Nee, wir haben jetzt den Sascha Pallenberg eingeladen und er hat zugesagt. Das ist eine der deutschen Tech-Blogger, also alles rund um Technologie, digitale Trends und dergleichen. Die Idee ist einfach mal die digitale Welt für die 50-Plus-Community, die uns ja treu zuhört und der wir selbst zugehören, ein bisschen zu beleuchten mit Sascha, der selbst über die 50 ist schon. Ja. Du vielmehr bist auf ihn aufmerksam geworden, weil er so ganz typisch auch mal so einen 50-Plus-Blog abgesetzt hat auf LinkedIn. Und dann hast du das gesprochen.
Richtig.
Er war offen, mit uns zu sprechen. Er lebt in Taiwan seit langer, langer Zeit, glaube über 15 Jahre, dort in Taipei. Und wir schalten ihn jetzt zu. Deswegen müssen wir das auch heute mal in der Mittagspause machen. Hoffe, dass alles klappt, terminlich und auf beiden Seiten. Und wenn es passt, würde ich sagen, sollen wir den jetzt mal reinlassen?
Holen wir ihn rein, ne?
Kapelle Einmarsch, würde ich sagen. Ja, alles klar.
Ja, sehr schön.
Dann schalten wir den mal zu.
Dann freuen wir uns mal drauf.
Okay.
Ja.
So, ja, dann sind wir heute zusammen in unserer neuesten Folge mit dem lieben Sascha Pallenberg, der uns zugeschaltet ist, aus Taiwan.
Ja, ist, hallo.
Hallo Sascha. Wir machen das jetzt im 1:1-Modus. Die Steffi hat gerade, weil wir haben einen Zeitunterschied, Taiwan, Frage, 7 Stunden.
Richtig. Glaub ich. 7 Stunden sind es im Moment, bis ihr in die Sommerzeit rüber switcht. Dann sind es nur noch 6.
Wir sehen uns nach der Sommerzeit. Weißt du, wie kalt es ist hier gerade? Hast du einen Finger?
Nee, keine Ahnung. Hier sind es 11 Grad und es regnet. Und glaub mal, das ist sehr, sehr kalt hier.
Hm. Okay, das hätte ich krass
falsch. Taipei hat so ein Mikroklima.
Ja, ach, siehst du wohl, ja. Taipei, da verrätst du auch gleich, wo in Taiwan. Also ich bin in Frankfurt, oder wir sind in Frankfurt. Wir haben, glaube ich, gerade so wie -2 und ein bisschen Bodennebelsuppe. Ne? Aber schönes Wetter gehabt die letzten Tage, das auf jeden Fall. Anfang Februar darf so sein.
Okay.
Ja, und wir machen es jetzt im 1:1, weil, wie gesagt, wegen des Zeitunterschieds ist jetzt gerade die Steffi, die wir im Intro noch gehört haben, tatsächlich in einem Vorstandstermin kurzfristig. So ist es. Und wie gesagt, ist der Tatsache geschuldet, dass wir hier während unserer Businesszeiten, während unserer heiligen Mittagspause dieses Interview führen, den Podcast. Vielen, vielen Dank, Sascha, dass du dabei bist.
Sehr gerne.
Ein länger gehegter Wunsch, einfach deswegen, weil du so ein echter Digitalexperte bist. In unserer 50-Plus-Blase drin. Und ich glaube, das Thema interessiert viele. Der ein oder andere ist, glaube ich, sehr versiert. Gibt auch eine ganze Menge Leute, die sich, glaube ich, wenig auseinandersetzen mit dem Thema. Und umso mehr freut uns, dass du da bist. Also, wenn ich dich mal so kurz vorstellen darf, das machst du dabei am besten selber nochmal, nur so im besten Intro-Sinne. Sascha kommt aus dem Ruhrpott. Ist Tech-Blogger, ich glaube, ist das deine Berufsbezeichnung? Würdest du dich so?
So definiere ich das, was ich mache. Ne? Da passt vielleicht eine ganze Menge drunter, aber das ist schon mein Job, ja.
Genau, und das ist eben das Spannende, dass wir da einen echten Experten haben. Also wir hatten ja schon Psychoanalytiker und Vertriebsexperten. Heute haben wir den Digitalguru mit Sascha. 70.000 Follower auf LinkedIn. Habe ich mal gesehen. Das ist natürlich eine enorme Reichweite und da bist du auch sehr aktiv und auch sehr.
Ja.
Ich folge auch schon eine ganze Weile und finde das
Dankeschön.
Immer wieder spannend. Und 25.000 Abonnenten mit deinem Flaggschiff, dem Tech-Newsletter, und der heißt Metacheles, nicht Mietacheles, ne? Ja.
Also das kann man auslegen, wie man möchte. Das ist natürlich ein Wortspiel, ne? Und den habe ich gestartet, weil mir, wir haben halt so in diesen ganzen Tech-Entwicklungen und Blasen immer so Trends und so Hypes, die dann komplett durch die Decke gingen. Ja. Und dann hat sich damals Facebook in Meta umgenannt. Und alle redeten über das Metaverse und das wäre das nächste große Ding, dass wir auf einmal alle in den virtuellen Welten unterwegs sind mit lustigen Brillen auf. Okay. Und ich habe relativ schnell dann auch gesagt, oder nicht nur gesagt, auch davor schon, das ist einfach, sorry, ich meine, das ist ja kein Podcast für Kinder, aber einfach Bullshit ist. Konnte es auch relativ schnell gerade auf so Plattformen wie LinkedIn sehen, dass die ganzen Blockchain- und Krypto-Experten auf einmal Metaverse-Experten waren. Jetzt sind sie übrigens alle AI-Experten. Und ich habe aus der Sache dann Metacheles gemacht, weil Tacheles auch eigentlich ein klassischer Ruhrpott-Spruch ist, ne? Geradeaus und sehr direkt was zu erzählen. Ich erkläre Tacheles, aber es ist auch ein Meta-Format, was immer versucht, rauszuzoomen, das große Ganze zu sehen und vor allen Dingen diesen Spagat, weil ich ja aus einer sehr nerdigen, technikverliebten Welt komme und früher wirklich bis rein ins kleinste Detail von irgendwelchen Motherboards und Chips und so weiter berichtet habe. Heute versuche ich so ein bisschen so den Spagat hinzubekommen, um auch mal hier und da Menschen abzuholen, die jetzt vielleicht nicht komplett unbedarft sind, aber für die man eher so das große Ganze und ein bisschen gesamtheitlicher, holistischer Dinge und Entwicklung zu erklären. Und daraus ist dieser Name Metacheles entstanden.
Guck mal, das passt eigentlich ganz perfekt zu dem, was wir so ein bisschen antizipiert haben im Vorfeld. Ich habe mal gesagt, das können wir ja mal die Digitalfolge von 50 is a Bonus, also von unserem Podcast hernehmen. Und das ist ja genau deckungsgleich mit dem, was du gerade beschreibst. Also Orientierung geben in dem ganzen Digitaldschungel und insbesondere halt für Menschen in unserer Dekade, in unserer Lebensdekade und Lebensphase, die das vielleicht nicht unbedingt im Hauptberuf machen und entsprechend da wahrscheinlich gute Unterstützung brauchen können. Super schön. Ich darf mal fragen, du bist ja schon eine ganze Weile lebst schon eine ganze Weile in Taiwan, richtig? Wie lange ist das jetzt wohl?
Das ist jetzt in diesem Monat sind 16 Jahre.
Guck mal, 16 Jahre. Und was war eigentlich der Grund damals, dass du, weil ich glaube, also wenn ich das so sagen darf, mein Eindruck ist, du bist ja schon noch sehr auch in Deutschland und mit Deutschland verwurzelt. Also ich würde sagen, wahrscheinlich deine Hauptregion, um die du dich kümmerst, also natürlich ist digitale Wirtschaft ist natürlich global und weltumspannend, aber du hast schon in Deutschland noch einen mächtigen Fußabdruck, würde ich sagen, ja. Und wie hat es zusammengepasst? Was hat dich bewogen, auszuwandern? Also jetzt machen wir nicht nur eine Digitalfolge auf, sondern auch noch so eine Auswanderungsfolge mit dir. Mhm. Jemand, der es in seinen dann, was waren das, 30ern, End-30ern, mal nach Taiwan verschlagen hat. Was war da der ausschlaggebende Grund damals?
Du sprichst das schon übrigens ganz gut an. Ne? Meine Kernzielgruppe ist Deutsch. Ne? Mein Format beziehungsweise das Produkt ist Stimme, Bild und Wort. Und das kann ich natürlich in meiner Muttersprache auch mit den diversen Wortspielen, die ich immer wieder einbaue, weitaus besser rüberbringen als im Englischen. Ich habe viele, viele tausend Videos und Testberichte auf Englisch gemacht. Mittlerweile denke ich mir, ach mein Gott, das muss auch nicht mehr sein. Und ich mag es schon ganz gerne, diese Zielgruppe sehr spitz zu haben und relevant zu haben und vielleicht wegzugehen von diesen ultimativen Reichweitenspielen. Weil ich meine, was heißt das denn überhaupt? Ne? Ich bin mal vor... Im Juni sind es 23 Jahre eingeladen worden, im Juni 2002 hier auf einer Entwicklerkonferenz zu sprechen in Taipei. War noch nie in Südostasien und bin nachts angekommen. Damals gab es überhaupt keine Direktflüge aus Deutschland. Du bist von Frankfurt nach Bangkok, nach Hongkong, nach Taipei geflogen, war 30 Stunden unterwegs und kam dann im Juni hier an, komme aus dem Flughafen, um 23 Uhr raus, die Tür ging auf, war noch der alte Flughafen hier, das war nur ein Terminal, mittlerweile bauen sie den dritten. Und die Tür ging auf und ich dachte, einer macht eine Tür zu einer Sauna auf. Ich war das gar nicht gewohnt, diese Hitze und diese Luftfeuchtigkeit. Komm im Hotel an, so Richtung Mitternacht, eingecheckt, alle Klamotten direkt aufs Bett geschmissen, sofort raus, weil es mitten in der Stadt war, in Downtown Taipei. Da hab mir gedacht, du musst rumlaufen. Nach einer halben Stunde habe ich gesagt, okay, that's it, hier musst du leben. Völlig irrational, aber bestimmt. Und ich wusste das ganz genau. Hatte nicht ansatzweise eine Idee davon, wie komplex es ist. Aber es hat einfach, es war lieber auf den ersten Blick, diesen Klassiker. Das gibt's dann auch mit Regionen und mit Städten und so weiter. Ich wusste einfach, dass das komplett für mich passt. Und genau deswegen, habe ich das dann irgendwann mal gemacht und ich bin nicht geblieben. Es hat noch ein bisschen was gedauert. War dann 3 Jahre lang in den USA, in Boston und Los Angeles. Und bin dann 2008 nach Deutschland für 3-4 Monate zurück, weil eins meiner Blogs extrem erfolgreich war und ich dann den Job bei dem US-Startup gekündigt habe, dadurch auch Green Card verloren habe und so weiter. Nach Deutschland gezogen für 3 Monate, dann Tasche gepackt, zwei Wochen Klamotten rein, Laptop rein, nach Taiwan geflogen, hatte überhaupt keine Ahnung, wie man hier überhaupt eine Aufenthaltserlaubnis bekommt oder so. Hab mir ein Hotel genommen für 7 Tage, hab mir gedacht, wir schon in 7 Tagen eine Wohnung finden. Ich glaube, wenn man sich selber so einen richtigen Druck setzt, ne, und das ist ja der ultimative Druck, du fließt irgendwo in ein komplett anderes Land hinein. Und aber ich habe ja schon ein Netzwerk hier gehabt, weil ich im Jahr so 4-5 Mal hingekommen bin. Ich musste dann per Cash nochmal im Hotel tagtäglich verlängern, nochmal so einen Tag länger nehmen. Mhm. Und hatte dann nach 10 Tagen meine erste Wohnung hier, so ein Shoebox-Apartment von 20 Quadratmetern, wenn überhaupt, im 16. Stock. Und habe dann ja erlebt, wie das ist, wenn du zum ersten Mal eine Wohnung 11.000 Kilometer von deiner Heimat hast, in einem Land, was durchaus ein bisschen amerikanisiert ist, aber natürlich schriftzeichen- und sprachtechnisch in einer ganz anderen Welt, mentalitätstechnisch sowieso, historisch, traditionell, was völlig anderes ist. Und wenn du dann zum ersten Mal abends dich da hinsetzt und sagst, wow, das ist es jetzt, ne? Du hockst jetzt hier in deiner ersten eigenen Wohnung in Asien. Und ich meine, Asien liegt auch zum Teil am Mittelmeer, ne? Also kurz danach fängt's an, sagen wir es mal so, ne? Wenn wir den Nahen Osten noch mit reinziehen. Aber es ist ja nicht mehr weit. Aber so weit weg und ne, in 120 Kilometern wärst du schon in Japan von hier aus. Also wenn du eine Brücke bauen würdest zur ersten japanischen Insel. Und hab ich dann da gesessen und war sehr, sehr glücklich und im Reinen mit mir selber und habe mir gedacht, so und jetzt gehst du noch runter in diesen Family Mart, das sind so Convenience Stores, die rund um die Uhr offen haben, so wie ein 7-Eleven, ne? Über 10% der weltweiten 7-Elevens sind in Taiwan und holst dir mal so eine Nudelsuppe und packst sie dann in deine Mikrowelle, in der Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer, alles zusammen rein. Und das habe ich dann gemacht, kam man hoch und mich auch total drauf gefreut, packte ihn dann da oben rein und kann diese blöde Mikrowelle nicht bedienen. Denk mir aber, meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Ey. Bist ja jetzt nicht technisch so unbedarft und hab das nicht hinbekommen, diese Mikrowelle zu bedienen. War auch nichts auf Englisch drauf. Und dann habe ich meine Vermieterin angerufen. Ich sag, Cheryl, pass auf, ich stehe hier in der Küche, Nudelsuppe gerade in die Mikrowelle gepackt. Wo mache ich die an? Sie, welche Mikrowelle? Ich sag, die Mikrowelle, die direkt über der Spüle ist. Ich stehe doch direkt davor, die Suppe ist da drin. Ja, ist keine Mikrowelle, ist ein Geschirrtrockner. Noch nie in meinem Leben Geschirrtrockner gesehen. Ne? Durch die hohe Luftfeuchtigkeit haben wir hier Geschirrtrockner.
Okay, aber die Nudelsuppe war...
Das war mein erster Abend in der eigenen Wohnung und da hätte die Nudelsuppe auch noch lange drin stehen können, bevor die auch nur ansatzweise warm geworden wäre.
Die wäre schön trocken geworden, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, sehr, sehr lustig. Ja.
Aber so ist es gekommen.
Aber zwischenzeitlich warst du, glaube ich, auch nochmal in Deutschland. Ich habe dich mal verortet bei Mercedes zwischenzeitlich, ne, als CDO oder würde man, glaube ich, heute sagen, wenn es richtig ist. Aber da warst du immer schon auch regelmäßig dann noch in Deutschland, ne? Oder?
Ja, ich bin aber hier in, also es waren, also ich war Leiter bei der Unternehmenskommunikation, Leiter für digitale Transformation und habe aber darauf bestanden, dass ich in Taiwan bleiben darf. Ne? Dass ich also immer nur über gewisse Zeiträume rüberkomme nach Stuttgart, also zum Onboarding, was jetzt tatsächlich auf den Tag genau fast 8 Jahre her ist. 3. Februar, 1. Februar war ich in Untertürkheim 2017. Ja. Und zum Onboarding war ich dann zum ersten Mal wieder nach 8 Jahren 4,5 Monate am Stück in Deutschland. Und das war im schönen Stuttgart Wangen. Das Wangen. Auch im Kommen ist, glaube ich. Ja,
okay,
ja.
Kenne ich jetzt gar nicht. Ich kenne mich
ja
ein bisschen.
Ja, das ist direkt, das liegt direkt hinter Untertürkheim. Habe ich mir so ein Airbnb-Apartment genommen und dann konnte ich von dem Airbnb-Apartment so, ich sag mal so in Viertelstunde, 20 Minuten mit über Neckar laufen hinten ins Werk reingehen. Das fand ich ganz, ganz praktisch. Mhm. Zumal ich auch wirklich dann wieder in Deutschland, wie gesagt, leben konnte, was ich überhaupt nicht mehr kannte. Na, also ich so ganz einfache Dinge wie, du gehst mal einkaufen in einem Supermarkt in Deutschland. Das war ja komplett raus. Ne? Ich habe mich abgemeldet, 11 Jahre ist es ja. Ich habe mich abgemeldet im Juni 2006. Mhm. Und auf einmal erkennst du einfach so die so Dinge, die du so nicht auf dem Schirm hast. Zum Beispiel, wie viel Fleisch gegessen wird. Ne? Dass Menschen, die dann vorne auf der Kasse wahnsinnig viel Fleisch draufpacken.
In Taiwan nicht.
Oder dass... Nein. Oder dass du... meine Oma hat früher immer so gerne Heringstipp gemacht. Auf dem Freitag oder Samstag. Ich bin mir nicht mal so ganz richtig. Was ist das? Also Matthias-Filets, genau. Ja. In einer Sahnesoße eingelegt mit Zwiebel und Apfelstückchen. Und wir haben es immer Pellemänner genannt, also Pellkartoffeln, die gekocht wurden. Und das war für mich als Kind immer ganz, ganz toll, weil dann habe ich das ist auch wieder so ein Satz aus dem Ruhrgebiet, ein Hümmelken. Das ist ein Kartoffelmesser. Dann durfte man immer mit so einem kleinen Kartoffelmesser dann da sitzen als Kind und durfte diese Kartoffel pellen, ne, und schälen. Das war, normalerweise durftest du ja als Kind nicht an so ein scharfes Kartoffelmesser ran, aber unter Aufsicht von der Oma ging das dann ganz gut. Und da habe ich mich immer so wahnsinnig gefreut. Dann gab es mal schön die Kartoffeln, dann gab es noch ein Stückchen Butter dabei und dann darüber gab es diese Matthias-Filets. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ich sagte, boah, du musst hier, guck mal, die haben ja hier diese Matthias-Filets. Das hast du ja schon urlange nicht mehr, also bestimmt schon 10, 15 Jahre nicht mehr gegessen. Und dann gucke ich drauf, 500 Gramm Alaska, Matthias oder Seelachsfilet, keine Ahnung, inklusive der Soße, inklusive der Zwiebeln, 4 Filets drin, 1,39 Euro. Was ist das?
Also hier falsch.
Was ist hier falsch? Wie kann das sein, dass ich da 4 Fische aus... oder 4 Filets aus Alaska bekomme, inklusive Verpackung, inklusive der gesamten Wertschöpfungskette, und hier kommt das für noch nicht mal 1,50 € an. Das waren so lustige Hallo-Wach-Momente, ne? Weil ich das einfach nicht mehr kannte. Überhaupt nicht mehr. Und das hat auch ein bisschen wieder Perspektive verändert.
Ja. Jetzt sind wir ja heute, oder anders, wir sind vor einiger Zeit mal in Kontakt getreten über die Steffi, weil du hast mal im November war das. Weiß ich noch relativ genau. Du hast mal in einem Link dich geoutet als Ü50, Sascha. Mhm. Und hast gesagt, liebe Leute, mir geht gerade Arsch auf Grundeis. Ja, jetzt bin ich hier kurz vor meinem, ich darf sagen, 53. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einfach Angst. Es geht mir, ich zitiere das nochmal, der Arsch auf Grundeis. Das heißt, ja, glaube ich, nicht am Alter, aber vielleicht auch, ne? Also so ich glaube die Grundstimmung, die du so derzeit siehst, ist eine sehr kritische. Aber hat es was zu tun mit deinem Alter oder ist es eher
witzig? Nein. Wie ist gerne. Das war an den Tag nach den Wahlen in den USA und natürlich die geopolitischen Implikationen, die dadurch auf uns zukommen werden. Und ich glaube, in der Retrospektive, wenn wir sehen, was jeden Tag auf uns zuballert. Ich habe heute 40% heute Morgen meines Depots verkauft, was eigentlich für die Altersvorsorge, also es ist kein Financial Advice hier oder so, ne? Aber die Tarife, die Donald Trump hier in Richtung Mexiko, Kanada und relativ schnell auch Europa. Auf Taiwan möchte er einen 100% Tarif für Halbleiter packen. Das wird weltwirtschaftlich eine Riesenkatastrophe sein. Mhm. Und von daher, das ist erstmal das Wirtschaftliche. Da werden wir feststellen, dass in einer Welt, die so global geworden ist in den letzten 4, 5 Jahrzehnten, in der unsere Liefer- und Wertschöpfungsketten extrem global sind, der wir uns stark geöffnet haben in alle Richtungen, und unsere Industrien global verflochten sind, werden wir jetzt ins kalte Eiswasser des Protektionismus geschmissen. Und das wird allen ganz, ganz kräftig auf die Füße fallen. Insbesondere in der ersten Runde erstmal den US-amerikanischen Verbrauchern, die gerade Hamsterkäufe auf Eier machen, weil dann irgendwie 12 Eier auf einmal $17 kosten. Und ich mir denke, sei doch nicht so bekloppt, hol dir ein Huhn, in 12 Tagen hast du es wieder raus, das Geld.
Okay, das war der ROI des Huhnkaufs, gerade mal schnell hergerechnet. Ich glaube ja, okay, da war der anders. Das war damals ein Rahmen schwarzer Mittwoch, ich kann mich erinnern. Ich saß abends im Hotel in Berlin und habe gedacht, so Leute, was ist denn heute? Also der Tag, der kriegt ein ganz, ganz komisches Schleifchen dran, aber kein positives. Aber vielleicht zu dem Kollegen in Amerika. Ich glaube ja persönlich, dass der halt wirklich sehr, 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 sehr hoch spielt, ne, den Ball, wie du es gerade eben beschrieben hast. Aber dass er natürlich dann auch wieder zurückrudert und leider am Ende den Share, den er sich wünscht, bekommen wird, aber natürlich nicht in dem Umfang, wie er es jetzt aufmacht, ne, mit diesem immens hohen Strafzöllen. Wir werden sehen, wir schließen mal besser keine Wette auf, drauf ab, weil wenn ich sie verliere, dann wird's wirklich schwierig. Das stimmt da völlig zu, ja. Aber ansonsten bist du nach wie vor ein positiver Mensch, da wo du bist und da wo du bist auch happy.
Ich meine, je schlimmer es wird, umso positiver musst du werden. Was ist denn die Option? Ansonsten, müsste ich ja Zerstreuung in irgendwelchen anderen Dingen suchen, die letztendlich nicht unbedingt so gesundheitsfördernd wären. Und das habe ich Gott sei Dank abgelegt für mein Leben. Und bin da eigentlich auch sehr, sehr glücklich. Ich bin nach wie vor Berufsoptimist. Ich bin natürlich auch ein extrem emotionaler Mensch, ne? Und ich denke, dieses Posting, was du angesprochen hast, war ein sehr emotionales Posting. Aber dadurch, dass ich so emotional bin, helfen mir auch so kleine tagtägliche Wins auch immer wieder darüber hinweg, aus so einer Stimmung des Trübsalblasens auch wieder herauszukommen und von einer Sekunde auf die andere wieder zu sagen, wow, hey, cool, geht ja weiter, fertig machen, ne? Und ich meine, was ist die Option? Was ist dann die Alternative? Sitzen bleiben, nichts tun, aussitzen. Ich glaube, in einer Welt, die meiner Meinung nach immer verrückter wird, ist es so wichtig, sich genau deshalb positiv und motivierend und aufbauend zu positionieren und zu sagen, es geht weiter. Das heißt aber nicht, dass man all diesen Wahnsinn unbeachtet sein erlassen sein sollen müsste, hasse nicht gesehen. So, habe ich alles drin in den Satz. Sondern es kommt auf die Balance an. Ich habe ein Riesenproblem damit mit Menschen, die mir kontinuierlich jeden Tag erzählen, wie toll doch alles ist. Ja, also dieses klassische Influencer Pampasgras, alles ist beige und toll und fürs Foto packe ich noch irgendwie ein paar Bücher auf den Glastisch im Wohnzimmer, die ich in diesem Leben eh nie lesen werde. Zumal 98% in diesen Büchern, die da gezeigt werden, eh nur großflächige Bilder drin sind. Genauso habe ich ein Problem mit den Menschen, die mir kontinuierlich erzählen, wie schlecht alles ist.
Ich wollte es gerade sagen.
Das ist so nervig, das ist so alles so unrealistisch und wir leben in diesen sehr unrealistischen Blasen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, ja, dass es ausbalanciert ist, ne? Es ist der klassische Yin und Yang Prinzip.
Aber da habe ich mal, du sprichst ein Thema wirklich jetzt gerade an, das wollte ich dich gerne fragen, weil ich nenne es immer so diese Echtzeitkommunikation, auch die Echtzeitaufgeregtheit. Also wir regen uns in Echtzeit wahlweise positiv oder negativ auf und reagieren auch auf alles. Und jeder meint auch, auf alles in Echtzeit reagieren zu müssen, ja. Und das ist ein bisschen zu Unart geworden. Es wird natürlich aber auch ermöglicht durch Technologie, durch Plattformen. Und die Aufgeregtheit wird gesehen, wird durch Aufgeregtheit erwidert und so weiter und so fort. In unserer Podcast-Reihe haben wir uns schon mal verschiedentlich so in diese Richtung diskutiert und gesagt, so machen wir einfach nicht mehr mit. Ja. Aber nichtsdestotrotz musst du natürlich auch zusehen, dass du informiert bleibst. Ja. Und da die Balance,
absolut,
glaube ich, das ist, du hast ja eben auch genau gesagt, die Balance zu finden. Aber das würde mich mal interessieren. Wie machst du das? Also jeder hat so seinen Weg, glaube ich. Aber dann wirklich so, sich gezielt zu informieren, die zweite, die dritte Meinung einzuholen, bevor man ein Post mal rausschießt oder bevor man mit irgendwem sich aufgeregt über irgendwas unterhält. Das würde mich mal interessieren, wie du damit umgehst.
Das ist eine Kombination aus einem Fundus an Quellen, die man sich über Jahre zurechtlegt, zumal ich solche sehr reaktionären Trigger des ich möchte auch in der Diskussion ganz vorne mit dabei sein und vor allen Dingen just in time, die dann ja auch irgendwie das Belohnungszentrum des Hirns über Kommentare und Likes und so weiter dann einfach auch umarmen soll, dass das sich meistens in dieser Tech-Blase abspielt. Oder ich versuche das auf meinen Job zu beziehen, wo ich vielleicht das ein oder andere Rodeo schon hinter mir habe. Und vielleicht von daher gewisse Sachen auch ein bisschen einschätzen kann, ohne mich da jetzt selber als zu wichtig ansehen zu wollen. Ja. Bei anderen Dingen, ich habe mich von so vielen Plattformen zurückgezogen, die diese Aufmerksamkeits- und Empörungsblasen spielen, um mich selber zu entpören können. Und das ist zum Beispiel insbesondere Twitter. Twitter habe ich an, sagen wir, mein wichtigster Kanal mit fast 50.000 Followern damals. Also da war LinkedIn weitaus kleiner. Das habe ich an dem Tag, als Elon Musk Twitter gekauft hat, habe ich meinen Account dicht gemacht, weil es mir relativ klar war, in welche Richtung sich das entwickeln wird, weil ich ihn auch, muss ich auch ehrlich sein, für den größten Hochstapler des postindustriellen Zeitalters halte und mich da einfach auch schon seit über 10 Jahren sehr, sehr intensiv mit ihm und seinen Ankündigungen und Geschäftsgebaren beschäftige. Also habe ich das Ding dicht gemacht. Ne?
Ja.
So etwa 5-6 Wochen bevor der Meta-CEO Mark Zuckerberg sagte, okay, wir ändern jetzt hier wieder alles und wir sind jetzt alle komplett hier auf der Trump-Linie des Free Speech und wir müssen die ganzen Faktenchecker von der Plattform runterschmeißen. Tatsächlich habe ich meinen Account auf Facebook und auf Threads, das ist die Twitter-Variante praktisch von Meta, so etwa 6 Wochen vorher dicht gemacht, das war so Ende November, weil ich sagte, das kann ich nicht mehr. Und an dem Tag, als dann der Zuckerberg dann auch nochmal durchgedreht ist, dann habe ich dann auch nochmal auf Instagram den Deckel drauf gemacht. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn man als Blogger oder Publisher, weil ich schreibe ja nicht nur, ich muss ja auch zusehen, dass meine Inhalte distributiert werden, Menschen erreichen. Ich muss es vermarkten, weil ich muss ja davon leben. Und wenn du dir dann mal wieder, weiß ich nicht, Facebook 40.000 Follower, Threads 6.000, Instagram 6.000, sind es auch schon wieder 50.000 Follower, Twitter weg, auch diese 50.000. Dann fehlt dir natürlich eine gewisse Reichweite. Aber es gibt, glaube ich, gewisse Dinge, die kann ich nicht mehr machen. Und mein Idealismus war Zeit meines Lebens nicht unbedingt karrierefördernd gewesen. Da kann ich das jetzt auch noch für den Rest des Lebens weiter durchziehen. Also da bin ich ganz tiefenentspannt.
Aber sehr konsequent, finde ich super. Ich habe das auch gelesen. Also es ist jetzt relativ jung noch, dass du sozusagen konsequent dich zu entpören auch ein Stück weit umgesetzt hast. Und man muss auch sagen, mit sicherlich, ich antizipiere es mal nur, Implikationen auf dein eigenes Geschäft. Aber eben auch aus der Überzeugung raus zu sagen, so, man kann halt nicht alles mitspielen und der Trend mit Empörung dann aber auch Geld zu verdienen, weil das ist ja am Ende des Tages das, was da passiert, den spielst du nicht mit. Finde ich sehr konsequent, muss ich sagen.
Ich war halt nie ein Opportunist gewesen. Ne? Das ist manchmal nicht so einfach, wenn man immer mit dem Kopf durch die Mauer rennen zu wollen. Aber eines ist, glaube ich, letztendlich das Allerwichtigste. Gerade, wir haben ja gerade über Optimismus geredet. Und wie kann man positiv bleiben? Es ist für mich einfach wichtig. Es ist für mich persönlich wichtig, damit ich am nächsten Tag aufstehen kann und wieder in den Spiegel gucken kann, dass ich halt nicht jeden Wahnsinn mitmache, den ich mit meinem persönlichen Gewissen und mit meiner Einstellung auf das Leben und wie ich mein Business, meine Karriere ausfülle mit dieser Philosophie, dass ich das einfach nicht mehr mitmachen kann. Und da kommen wir übrigens zu dem wieder hin, was du ganz am Anfang gesagt hast bezüglich Relevanz. Reichweite ist nicht Relevanz. Und ich habe mich stark von einer Reichweitenwelt in eine Relevanzwelt hinein begeben und bin da ehrlich gesagt sehr, sehr happy mit.
Sehr cool. Das ist, glaube ich, ein echter Mutmacher, den ich sehr schätze. Und das haben wir eigentlich auch immer, oder haben wir, wenn wir mal diskutiert haben, dass wir mit dir mal gerne den Podcast machen wollen, gesagt, so, es ist der Sascha ist ein sehr konsequenter Kerl, ja. Aber wenn du jetzt so ein bisschen die Summary oder die Zusammenfassung an so, was muss ich eigentlich parat haben in diesem ganzen digitalen Boost? Also, wir haben jetzt gesprochen über diese Echtzeit-Aufgeregtheit und Empörung. Also empörend ist gut, aber ein paar Dinge muss der Mensch ganz generell ja in diesem globalen und sich immer weiter digitalisierten Zeitalter auf der Pfanne haben, ja. Und ob das dann sozusagen der tagtägliche oder vielleicht nicht tagtägliche, das ist die Frage, Gebrauch von KI ist, beruflich oder privat, ob das Mobilitätsthemen sind, oder aber auch, so, was ich immer wieder spannend finde, da habe ich mit meinem Sohn, der ist schon über 20, immer spannende Diskussion rund um Bitcoin, ja. Also Kryptowährung, was ist denn da so deine 10 Cent an unsere Mit- und über 50er, was darf man auf keinen Fall verpassen? Wo sollte man sich auf jeden Fall mal stärker mit befassen? Ja, was sind die Trends, die auch bleiben? Also jetzt, ne, also nicht von DeepSeek irgendwie ins Boxhorn jagen lassen und sagen, oh Gott, gestern habe ich das gemacht, morgen muss ich jenes machen und übermorgen noch was anderes, sondern was sind wirklich so die Trends und Must-Haves für uns über 50, wo man auch Gefahr laufen kann, einen Zug zu verpassen, ja, wo du sagst, so Vorsicht hier, unbedingt berücksichtigen.
Du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ne?
Ja.
Guck dir an, was deine Kids machen.
Ja, gut.
Umgebe dich nicht nur mit Menschen aus deiner Altersgruppe, sondern ebenso mit Älteren, aber vor allen Dingen auch mit vielen, vielen Jüngeren, um zu sehen, wie die denken, was nutzen die für Plattformen, was ist interessant für die, und schau es dir einfach an. Ich werde hier nicht irgendeinen Trend nennen können. Natürlich werden wir uns alle mit AI beschäftigen müssen. Und wer glaubt, dass das ein Trend ist oder ein Hype ist, das ist einfach falsch. Das ist eine Grundlage, fundamentale Grundlage für viele, viele transformative Prozesse, die wirklich branchenübergreifend in unseren Gesellschaften Einzug halten werden. Wer sich nicht damit beschäftigt, der wird der Steinmetz der Zukunft sein, der noch mit Hammer und Meißel da gestanden hat vor dem dicken Quader, während sein Kollege gerade den Presslufthammer anschmeißt. Du kannst, glaube ich, schwerlich dich dem entziehen. Und je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man versteht, dass es ein Werkzeug ist und nicht irgendwie etwas, das hier jetzt den großen Karriere-Tsunami und damit meine ich destruktiverweise auf uns zurollen lässt, je eher werdet ihr Nutzen daraus ziehen können. Ja. Und das können sehr, sehr einfache Geschichten sein. Und vor allen Dingen, wenn wir über KI reden oder AI reden, wir reden ja meistens, die meisten Leute über ChatGPT und du hast gerade DeepSeek angesprochen oder irgendwelche Bilder generieren. Das ist Generative AI und Large Language Modelle. Und es gibt ja noch so viel mehr AI, was in der Materialforschung eingesetzt wird, in der Medizin. Also es gibt so unfassbar viele tolle Anwendungsszenarien dafür, Krebsfrüherkennung, Tumore früher erkennen können und so weiter und so fort. Auf einmal kommen völlig neue Medikamente raus, weil wir die Möglichkeit haben, im virtuellen Zehntausende an chemischen Verbindungen miteinander zu matchen und zu sehen, was kommt da raus. Und das ist wirklich so, so toll, was da passiert und so inspirierend, aber auch so dynamisch, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben an einen Punkt gekommen bin, in dem ich sage, es wird schwer für mich, die nächsten 12 Monate vorhersagen zu können. Ich kann natürlich in final physischen Produkten, also ob es ein Smartphone ist oder irgendwelche neuen Rechner oder Automobile und so weiter oder Chip-Entwicklung, kann ich so einigermaßen die Roadmaps der nächsten 12 bis 24 Monate sehen. Aber ich weiß nicht, was auf diesen Kisten dann selber laufen wird. Und das ist AI. Und AI gibt einfach diese exponentiellen Entwicklungen und diese Dynamik hinein, die wir in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht gehabt haben. Wir haben noch nie in unserem Leben, vielleicht fasst es das am besten zusammen, es gibt einen Indikator, der ist benannt nach dem Intel-Co-Gründer Moore, das Moore'sche Gesetz, wie sich Rechengeschwindigkeit entwickelt. Und der hat das mal irgendwann aufgestellt, ich glaube in den 60er Jahren, dass alle 18 bis 24 Monate die Performance und die Effizienz und die Anzahl der Transistoren auf so einem Chip sich verdoppeln wird. Aha. Und wenn man diesen Indikator und diese Berechnungen, diese Art und Weise, wie wir Rechenperformance eigentlich definiert haben, über 30, 40 Jahre hinweg, funktionierte das. Wenn wir uns das über die letzten 10 Jahre anschauen, dann hat in dieser Zeit nach dieser Rechnung her die Rechengeschwindigkeit von Firmen wie Intel oder AMD, die Chips auf solchen sogenannten x86-Architekturen herstellen, sich etwa verfünf- bis versechsfacht. Wenn wir uns anschauen, welche Firma die großen Rechenzentren für die AI-Modelle befeuert, dann ist es Nvidia zu 95% etwa auf diesem Planeten. Im gleichen Zeitraum hat sich die Performance von den Nvidia-Chip so etwa verneun- bis verzehntausendfacht.
Welcher Zeitraum?
Das ist auf 10 Jahre.
Krass.
Das ist etwas, was wir so in dieser Form, also jetzt reden wir erstmal nur die Performance, den Performance-Zugewinn von dem Chip. Wir reden aber noch nicht mal über diese exponentiellen Zubau an diesem Rechenzentrum, was ja auch noch dazu kommt. Das heißt, die Rechenleistung, die zur Verfügung ist auf diesem Planeten, ist so wahnsinnig, so unfassbar wahnsinnig, dass es so schwer ist, etwas vorherzusagen. Ich kann also von daher wäre mein Tipp, seid offen, seid flexibel, seid wissbegierig, habt Bock da drauf und habt vor allen Dingen keine Angst. Denn die Menschen, die Angst haben werden und die keine Lust haben, sich zu beschäftigen, die keine Lust haben, mit einer Gruppe von 20-Jährigen sich abends zu verabreden, um einfach mal zu hören, wie die drauf sind und worauf die Bock haben. Oder einem 70-Jährigen zuzuhören, was er zu sagen hatte, als er 20 Jahre jünger war, nämlich dann in deinem Zeitalter der Ü50-Leute. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Genauso wird es schwierig werden, wenn ihr keine Lust darauf habt, euch mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Denn die Welt wird dynamischer, die Welt wird verrückter. Wir erleben, wir haben es schon angesprochen, ohne zu politisch werden zu wollen, Protektionismus weltweit. Das wird Auswirkungen auf uns alle haben. Aber Krisen bieten immer auch gewisse Chancen. Und diejenigen, die sich diesen Optimismus bewahren, glaube ich, und Lust haben, auch diese Herausforderung anzugehen und offen auch für Veränderungen sind. Und das ist völlig egal, wie alt du bist und was in deinem Pass steht und welches Geburtsort da drin steht oder wie auch immer. Die werden eine Möglichkeit haben, gestärkt aus dieser Geschichte rauszubringen. Ich sage jetzt nicht, ihr werdet die großen Gewinner werden oder so. Ne? Ich mache ja nicht irgendwelche Coaching-Seminare und möchte euch irgendetwas verkaufen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, je mehr Menschen darin Chancen sehen und sich motivieren lassen von den Möglichkeiten, die wir haben heutzutage, umso besser ist das für uns alle gesamtgesellschaftlich, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir auch untereinander so ein bisschen auch positive Kommunikation benötigen, dass wir uns gegenseitig helfen und dann einfach immer füreinander da sind. Sorry, das hört sich jetzt anders, bilden wir jetzt hier gleich einen Stuhlkreis und rufen nee. Kumbaya, my Lord, oder so. Ne? Auch das möchte ich ja nicht. Aber das ist schon wichtig. Ja. Pass mal auf, jetzt halte ich fest, Gregor. Ich bin so ein, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, aber ich bin so ein WDR5-Hörer. Ne, WDR5 ist so ein klassisches Inforadio, inklusive Tagesthema, wo du anrufen kannst und so weiter. Und das Allertollste ist am Wochenende, am Sonntag, also dann so um die Mittagszeit oder frühen Nachmittag, mache ich dann hier meinen lustigen Spaziergang am Riverpark entlang. Und da kommt immer irgendwie so ein Gottesdienst oder so. Und tatsächlich, tatsächlich höre ich mir den an. Und ich finde das manchmal wirklich spannend. Also es muss jetzt nicht unbedingt der ganze Gottesdienst sein. Manchmal höre ich mir auch dann so dieses Wort zum Sonntag an oder ein Wort zum Tag an. Es gibt manchmal eine etwas andere Perspektive. Und das ist so wichtig. Wenn ihr in Blasen, Menschen, die in Blasen hängen bleiben, sind in einer Welt, die immer komplexer, immer vielschichtiger wird, eher im Nachteil als diejenigen, die Möglichkeit haben, flexibler und offener zu sein.
Sehr schön. Hätte ich nicht erwartet. Ja, ich kann ja nochmal meinen Tipp geben. Plus 7 Stunden, du schaltest einfach mal samstags morgens um 16 Uhr, also 9 Uhr bei uns, 16 Uhr bei dir, auf HR1, wenn du das mal willst. Kann ich auch nochmal schreiben hinterher. Und da ist der, also ein Radio Urgestein, ich hätte fast ungetüm gesagt, das ist aber Quatsch. Urgestein Werner Reinke, und der macht, also wenn du Musik interessiert bist, der macht immer so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so fast so ein historisches Radio, aber meistens um 1-2 Künstler oder Bands rum, sehr, sehr viel Interviews, Geschichte, Kommentierung. Der ist übrigens verheiratet mit der Lydia Antonini, also mit einer ganz, ganz hochgeschätzten Musikjournalistin, die Zugang hat. Also die
cool.
Ihr kennt sie alle, ja, die kennt Mick Jagger und Bruce Springsteen und alle persönlich. Und das kann man sich auch gut anhören. Also wenn du da mal Riverside
oder fantastisch.
Für samstags die einmal reinhören und dann kannst du ja mal irgendwie chatten und sagen, wie es dir gefällt, ist immer fantastisch. Weil das ist auch sowas für mich.
Ich bin so ein
entschleunigt. Total, total.
Ja, ich bin so ein Radiohörer und großer Freund der Öffentlich-Rechtlichen geworden, aus der Ferne heraus. Also ich bin auch so ein Mediathekengucker. Und genauso gucke ich mir dann halt im Stream dann an, sonntags. Jetzt wird's ganz hart. Ich gucke mir tatsächlich das Kinderprogramm an. Da kommen immer die Märchenfilme und die Sendung mit der Maus. Und ich find's so fantastisch. Hans im Glück habe ich geguckt an diesem Wochenende. Und das Wochenende davor, der Teufel mit den 3 goldenen Haaren. Und ich habe es so abgefeiert, weil es auch zum Teil so unfassbar. Bei Hans im Glück war tatsächlich sogar Heino Ferch mit dabei. Und es war so ein schönes Programm, ja. Und sorry, wenn du in der, meine gesamte Woche, ist, ich arbeite ja jetzt nicht nur 8 Stunden oder so, ne? Sondern meine gesamte Woche ist Kommunikation. Also ich bin Sender und kommuniziere im Digitalen und muss produzieren, ob es Podcasts oder Videos oder Newsletter oder Artikel oder wie auch immer sind. Das heißt, es geht halt immer in diese Richtung des Sendens. Und dann ist es so schön, wenn du am Wochenende etwas hast, was nicht zu edgy ist, sondern wo du dich einfach auch wurde vielleicht natürlich auch so wieder diese wohlige Wärme der behüteten Kindheit und so weiter zurückbekommst. Und das tut gut. Und das tut wirklich das ist so ein bisschen Seelenheil und Salbei, den man sich dann da mitnimmt. Salbei, das, das ist ja da, offensichtlich höre ich öfter mal einen Gottesdienst.
Salbei-Tee. Nein, aber ab und zu mal so eine schöne Biene-Maja-Folge oder sowas in dem Stil oder Heidi, ne? Aber
die Captain Future habe ich gerade bekommen vom Kumpel. 41 Folgen Captain Future.
Also wenn ich nur,
fantastisch.
Wenn ich krieg feuchte Augen, wenn ich die Musik höre am Anfang.
Ja, ja, ja.
Sensationell.
Es ist so fantastisch, auch die Sprüche, was so als Kind, was sie als Kind einfach damals so wirklich, was Horizont sprengt, weil man das heute so hier ist, ne? Weil die erzählen ja totalen Scheiß, ne? Wenn es darum geht, wie die dann das Raumschiff starten. Aber es ist einfach nur cool und kultig. Also das ist nicht schlecht gealtert für mich. Zumal es ja auch ein japanisches Anime ist und ich Location bedingt auch viel in Kontakt mit japanischer Kultur, japanischer Pop und Comic-Kultur und Manga und Animes und so weiter hier komme. Also ich gucke hier auch sehr, sehr viel solche Dinge und über die Jahre hat sich dann da einfach auch mein Interesse geöffnet in diese Richtung. Und dann siehst du auf einmal so ein Captain Future nochmal aus einer ganz anderen Perspektive heraus. Ne? Ja. Zumal die japanische Titelmelodie ist zum Beispiel ganz, ganz anders, ne? Wenn die hinten heraus so losgeht. Ja, ja. Es hat hinten noch so eine zusätzliche Melodie. Und das war einfach toll. Aber das sind so Sachen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen am Wochenende, die Möglichkeit zu haben, sich so positiv aufzuladen. Das gleiche übrigens, ich habe vor 4 Jahren mit Yoga angefangen. Ich mache jeden Freitag immer noch mal eine Yogastunde neben dem Yoga, was ich selber mache. Ich gehe 3-mal die Woche zum Sport. Ich sehe zu, dass ich jeden Tag mindestens meine 10 Kilometer laufe. Ich habe angefangen, mich verdammt gesund zu ernähren, was sowieso hier weitaus einfacher ist, tatsächlich. Ja. Und das macht mir ehrlich gesagt Spaß, weil ich merke, dass ich mehr Energie habe. Und last but not least, und dann haben wir so diese Brücke vielleicht wieder zu Tech rüber, ich habe mir tatsächlich endlich mal wieder hier so einen Smart Ring geholt und ich habe, weiß ich nicht, 10 Jahre lang alle möglichen Smartwatches und so weiter gehabt. Mhm. Und das Dingen hat es dann tatsächlich geschafft, über so einen digitalen Schlafcoach mein Leben zu verändern und das innerhalb von 3 Wochen.
Bist du da ein Fan von? Ja, ich habe das mal gelesen.
Ja, ja.
Du hast deine Ray-Ban und der Ring. Das war so, glaube ich, das war die
genau, Dinge, genau, die genau.
Krass, okay.
Also ich habe das, ich habe
wirklich... Ich war am Überlegen mal eine Zeit lang, ja, ob ich das mache.
Ich habe wirklich einen schwierigen Schlaf gehabt und das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich meinte, immer noch bis abends deutscher Zeit irgendwie erreichbar zu sein. Ne? Und dann ist es dann halt 2, 3, 4 Uhr hier. Oder sagen wir mal, du bist bis um 17, 18, 19 Uhr, dann ist es hier auch Mitternacht oder nach Mitternacht. Und dann möchtest du noch irgendwie Nachrichten gucken oder so, ein bisschen runterkommen. Schupp ist 2, 3 Uhr. Ja. Und das heißt, mein Schlaf bewegte sich über Jahre zwischen 5 und 6 Stunden jede Nacht. Und dann habe ich halt über diesen Ring, über diese kleine App, diesen Schlafcoach gemacht. Und der hat mich dann immer daran erinnert, na, zu dem und dem Zeitpunkt gehst du schlafen. Also du kannst es halt sehen, wie dein Score hochgeht. Und ich bin dann irgendwie mit so einem Energy Score, der geht dann halt von 0 bis 100, irgendwie so bei einer niedrigen 70 gestartet und jetzt bin ich immer in den 90ern drin und schlaf jede Nacht zwischen 7 und 8 Stunden, hab viel, viel mehr Energie für den gesamten Tag, stehe morgens ganz anders auf, bin viel, viel produktiver über den Tag hinweg und das tut so wahnsinnig gut. Auf einmal merkst du, meine Güte, das hat so einen Energieboost gegeben, ne? Also es funktioniert, also es ist nicht irgendwie ein Scheiß, worüber die Firmen die Produkte. Natürlich wollen sie darüber die Produkte verkaufen, das ist natürlich klar. Aber es funktioniert ja auch noch. Es funktioniert ja auch noch, ne? Wenn du Routinen schaffst und trackst die vernünftig und visualisierst die, um zum ersten Mal zu sehen, in was für einer Welt du vorher unterwegs warst und dass es offensichtlich nicht ganz so gut für dich ist. Und wenn du dann anfängst, Routinen einzuführen und das zu verändern. Also das war wirklich Das war toll in den letzten 3 Monaten. Da bin ich sehr, sehr glücklich. Ja. Ich habe das, also nochmal, das kann auch jeder mit seiner Apple Watch und so weiter machen oder mit den anderen Smartwatches. Aber ich habe es nie irgendwann mal so durchgezogen. Ne? Also diese Schlafgeschichte, das habe ich nie gemacht, weil ich genau dachte, was für ein Scheiß. Ja, natürlich, das kriege ich jetzt mit, wie viel Schlaf du hast. Ne? Ja, super, wieder nur 5 bis 6 Stunden. Was ein Quatsch, ne? Was ein Mist. Ja. Aber ich habe mich halt nie dran gehalten und wollte nie was ändern in meinem Leben. Und dann seht ihr, auch im hohen Alter von über 50 kann man noch fundamentale Dinge ändern, und wenn es nur ums Schlafen geht.
Unsere Schlaf- und Ernährungsexpertin, die Steffi, die ist ja jetzt leider nicht damit mit dabei. Die hat noch ein Buch geschrieben zu Ernährungsthemen. Und ist da wirklich die Prophetin schlechthin. Also was gesunden Haushalt war. Und gute Ernährung und.
Und gute Ernährung, ja. Relativ wenig Zucker. Und wenn ich Zucker zunehme, dann halt viel Früchte hier. Und morgens haue ich mir immer irgendwelche Joghurts rein. Abends tatsächlich auch einen Joghurt. Und mittags gehe ich dann hier irgendwo. Gott sei Dank gibt es hier wirklich so wahnsinnig viel gesundes Essen. Und das kostet auch nicht so viel.
Sascha, ich muss gleich wieder tatsächlich in meinen nächsten Termin. Und wir haben auch heute länger gequatscht als normal, aber ich fand's mega spannend.
Guck mal, geht's 50 Minuten.
Wahnsinn, ja, ich habe eigentlich noch eine ganze Menge Fragen, aber ich fand's wirklich sehr inspirierend, und ich weiß, dass da auch ein paar Dinge hängen geblieben sind für mich, für alle, die zuhören. Und Metapheles werden wir mal in den Show Notes auf jeden Fall verlinken.
Ja, danke schön.
Und ich habe wirklich zu danken, und vielen, vielen Dank. Alles Gute in Taipei. Ja, besseres Wetter.
Noch drei Wochen, Taipei.
Dann
geht's nach Taichung. Also ich fahre ich ziehe um nach 16 Jahren 150 Kilometer in den Süden. Unter anderem aufgrund des Wetters, weil hier so ein Mikroklima ist und im Süden wirklich nur 150 Kilometer ist so 7-8 Grad wärmer. Es ist nicht so die große Luftfeuchtigkeit. Ist ein bisschen günstiger. Ich bin 50 Minuten hier mit dem Schnellzug, und ich muss ganz ehrlich jetzt auch mal was anderes sehen. Ich darf nicht zu lange an einem Ort sein. Und 16, ich habe noch nie in meinem gesamten Leben so lange in einer Wohnung gelebt wie hier.
Ja, dann alles Gute beim Umzug.
Dankeschön, da habe ich so ein bisschen Bammel vor.
Siehst du dann doch. Schick mal ein Foto, wenn du gelandet bist. Da bin ich ja.
Das mache ich.
Ja. So, dann nochmal vielen Dank. Liebe Grüße.
Vielen Dank, Gregor. Dankeschön.
Wir bleiben in Kontakt. Sascha, vielen Dank.
Das machen wir. Vielen Dank, ja. Ciao.
Ciao.